Wie gesund sind tierische Lebensmittel noch? Das ist eine Frage, die wir uns in einer Doppelfolge bei Gesund gefragt stellen werden. Und das wird ganz schön spannend, denn es geht ja um die Lebensmittel, die jeder von uns nahezu täglich isst. Egal ob Milch, Käse, Eier, Fleisch, Fisch, Geflügel. Und Alex und ich, wir wollen mal so ein bisschen drauf rumdenken, beziehungsweise auch ganz konkret beantworten. Wie gesund sind denn diese tierischen Klassiker eigentlich noch? Liefern die uns wirklich so wichtige Nährstoffe? Oder übersehen wir vielleicht auch Risiken, die es so vor 20 oder 30 Jahren noch nicht gegeben hat? Alex, ich finde das hochspannend.
Ja, Thorsten, super spannendes Feld, weil es sich ja auch genauso, wie du es gerade eben schon mit reingebracht hast, als Thema extrem verändert hat. Also es gibt ganz viele Sachen, wo man vor 20 Jahren gesagt hat, ja, das ist definitiv so und so, wo man heutzutage sagt, nein, die Meinung hat sich eigentlich wissenschaftlich komplett neu gelegt und verändert. Und deshalb ist ein super spannendes Thema, was wir uns gleich mal ganz genau anschauen werden.
Gesund gefragt. 5 Tipps für deine Gesundheit. Mit TV-Reporter Thorsten Slegers und Personal Trainer Alexander Nikolai.
So, Thorsten, ich habe mal vorab eine Frage für dich. Was meinst du denn, wie viel tierische Erzeugnisse wir in Deutschland pro Jahr essen? Also wenn du alles so zusammenfasst an Fleisch, Fisch, Milchprodukten inklusive Käse, Butter, Eier. Also wie viel Kilo tierische Erzeugnisse essen wir denn so im Jahr?
Auf pro Kopf jetzt gerechnet oder auf die gesamte
Person? Genau, so pro Kopf Person, meinst du? Ne, so pro Person, was du so in einem Jahr wahrscheinlich isst.
Boah, jetzt, ich muss sagen, ich habe meinen Fleischkonsum schon sehr eingeschränkt, aber ich meine mal, dass ich so im Hinterkopf habe, dass man so etwa auf 80 Kilo Fleisch pro Jahr und Nase kommt in Deutschland.
Okay, so, wenn du jetzt die andere Sache nochmal dazu rechnest, also auch die Milchprodukte, Käse, Butter, Eier.
Ah, okay.
Was meinst du, wie viel von deinem Essen aus tierischen Geschichten kommt in Kilogramm im Jahr?
Dann haue ich jetzt meine Zahl raus, 300 Kilogramm.
Oh, sehr gut. Wir sind bei ungefähr so 250 Kilo.
Ah, okay. Ja, es ist ja schon auffällig viel, ne? Weil ich habe gerade mal überlegt, wo überall zum Beispiel Milch drin ist. Ja, ich hole mir den Latte Macchiato oder den was auch immer, Cappuccino. Das sind halt auch viele versteckte Dinge, wo man vielleicht im ersten Moment gar nicht drüber nachdenkt. Aber wenn man dann mal so reflektiert, dann kommt man ja doch drauf, wie viel man da so in sich reinstopft oder schüttet.
Ja, und jetzt noch, Thorsten, was meinst du denn, wie viel so in den Blue Zones, also diesen ganzen Bereichen, die wir schon häufiger besprochen haben, wo die Menschen ja wirklich am ältesten werden, am gesündesten leben, wie viel dort so an tierischen Erzeugnissen ungefähr gegessen werden?
Da würde ich jetzt mal ganz klar sagen, deutlich weniger als die Hälfte von dem. Also ich sag mal unter 100 Kilo.
Weniger.
Noch weniger. Also dann sage ich mal 50, weil der Großteil sind ja Gemüse, Öle etc. 50?
Noch weniger.
30?
Ja, ungefähr so knapp 30 bis 35 Kilo.
Das ist ja der Hammer.
Also wenn man sich das überlegt, das ist ungefähr ein Achtel. Also das sind vielleicht so 15% von dem, was wir essen. Und das ist halt einfach ein unglaublicher Unterschied. Ne? Aber natürlich heißt es ja nicht automatisch, dass du dadurch gesünder bist. Aber hey, wenn man sich die Blue Zones zusammen anschaut, ist das ja schon erstmal so ein kleiner Indikator, wo man sagen könnte, es könnte vielleicht daran liegen. Und deshalb ist es, glaube ich, ganz wichtig, das sich gleich mal genauer anzuschauen.
Absolut, das finde ich super wichtig. Und wir haben jetzt mal diese tierischen Lebensmittel in Kategorien unterteilt, damit wir auch wirklich jeder Kategorie gerecht werden. Also und da möchten wir zunächst mal auf die Kuhmilch, auf die Milchprodukte eingehen, weil das ist zum Beispiel was, wenn ich so an meine Kindheit und an meine Jugend denke, da war das Glas Milch, war für mich immer ja so der Inbegriff von, das ist gesund, das ist Kalzium, das ist Eiweiß, das sind wirklich Nährstoffe, die mega, mega wichtig sind. Aber, und das habe ich dir letztens sogar erzählt, Alex, ich war im Fitnessstudio, weil ich auch irgendwie so physiotherapeutisch was machen musste. Und da hat mir mein Fitnesscoach auch gesagt, lass die Milch weg. Weil die Milch ist alles andere als gesund. Im Gegenteil, die bremst deinen Stoffwechsel aus und das ist nicht gut, was die Milch in deinem Körper macht. Lässt du die weg, kannst du viel besser abnehmen, bist du fitter, du stehst morgens fitter auf. Und da war ich echt so ein bisschen perplex erstmal, aber du sagst so, ganz Unrecht hat er mal nicht.
Ja, mit gewissen Themen hat er nicht unbedingt Unrecht, aber es hängt halt auch davon ab, was für eine Milch, welche Mengen, also das kann man schon noch ein bisschen differenzieren. Weil erstmal muss man ja sagen, Milch per se von den Inhaltsstoffen sind sehr nicht erstmal unbedingt schlecht. Also genauso wie du es ja gerade eben schon erwähnt hast, die Proteine, das gute Calcium, Vitamine B12, Riboflavin, also sind ja viele gesunde Sachen mit drin. Dass man dieses Typische, so wie früher noch denkt, ja, für gesunde Knochen, also da weiß man mittlerweile, dass das eigentlich viel wichtiger ist, was mache ich mit meiner Bewegung und habe ich genügend Vitamin D, also dass man da nicht nur noch an Milch denkt, hat sich schon stark geändert in den letzten Jahren. Aber grundsätzlich ist ja erstmal die Inhaltsstoffe der Milch nicht per se schlecht. Es geht eigentlich eher nur darum, was habe ich für eine Milch und in welcher Menge.
Okay, aber es gibt natürlich diese Unverträglichkeiten, da hatten wir in diesem Gespräch im Fitnessstudio auch drüber gesprochen, dass ja doch viele Menschen zum Beispiel mit Blähungen reagieren oder dieses Grummeln im Darm, im Bauch haben oder sogar Bauchschmerzen kriegen. Das hängt ja dann oft damit zusammen, dass es ja ein Problem mit der Laktose oder generell mit diesem Milcheiweiß gibt. Wie erkenne ich sowas?
Ja, Thorsten, schätzt du denn mal so grobe Richtung, was meinst du, wie viele in Deutschland haben sowas? Probleme mit Laktose.
Wir sind heute bei Wer wird Millionär? Ich sehe das schon kommen. Also ja, also was ich ja enorm finde, dass wir auf einmal oder seit einigen Jahren so massiv drüber sprechen. Also ich habe früher in meiner Jugend nichts zu Laktoseintoleranz gehört. Aber ich denke mal, ich sag mal 30%.
Nee, es sind noch weniger.
Okay.
Also laut Studien und was man auch so grob abschätzen kann, sind das so circa so 15%. Mhm. Also ich sag mal so vielleicht jeder siebte ungefähr plus minus. Aber es ist ja nur eine Form von Intoleranz. Das heißt, ich bin eigentlich nicht unbedingt ein Freund von Intoleranz, sondern ich würde eher sagen, Laktose besser oder schlechter Verstoffwechsler. Weil in einem gewissen Rahmen kann das eigentlich jeder halbwegs gut verstoffwechseln. Die einen halt gut und die anderen schlechter. Was aber erstmal wichtig ist zu verstehen, ganz viele Leute da draußen denken noch, das hängt davon ab, wie viel Milchprodukte ich halt esse. Das heißt, ob ich nun super viel Milch meinem Körper zuführe oder extrem wenig und deshalb habe ich quasi meinen Körper trainiert. Weil wenn man sich das anschaut, im asiatischen Raum, über 90% können keine Milch verstoffwechseln. Im skandinavischen Raum sind es nur 5%. Und wir liegen halt so ein bisschen bei 10 oder 15. Das hat aber eigentlich nur mit einer Sache was zu tun, Thorsten. Und das ist ganz wichtig, unsere Gene. Das heißt, es gibt ein extra Laktase-Gen. Also Laktase ist dafür da, Laktose, den Milchzucker, zu verstoffwechseln. Und es hängt halt davon ab, ob du dieses Gen ein Leben lang hast oder halt dementsprechend nicht. Und das ist eigentlich ein ganz entscheidender Punkt. Und wenn du so eine Mutation hast, bleibt einfach Laktase dein Leben lang aktiv. Und wenn nicht, ist das nach dem Abstillen, also wenn du kleiner Säugling auf die Welt kamst, danach einfach weg. Und das ist eigentlich ein riesengroßer Punkt. Und ich glaube, eine Sache, Thorsten, ist ganz entscheidend, warum das heutzutage so viele Leute haben, weil sie ihren Darm runtergerockt haben, weil sie kein gutes Mikrobiom haben. Weil man nämlich weiß, ein gesunder Darm verträgt auch mehr Laktase. Auch wenn ich jetzt nicht diese tolle Genausstattung habe, wie vielleicht andere Leute. Und ich glaube, deshalb ist mittlerweile immer mehr in unserer Gesellschaft vorhanden.
Wenn wir mal so durch den Supermarkt schlendern, dann sehen wir auch ganz viele verschiedene Milchsorten. Und ich frage mich dann immer, wenn man sich die so mal im Vergleich anschaut. Also auf der einen Seite habe ich zum Beispiel eine schöne Biomilch, dann habe ich die Frischmilch, die Haarmilch, oder andere konventionelle Produkte. Würdest du sagen, gibt es denn da gesundheitliche Unterschiede oder was ist da am bekömmlichsten und am wenigsten belastet auch einfach?
Ja, was glaube ich erstmal dafür wichtig ist, was ist überhaupt Milch? Klingt jetzt erstmal ganz banal, aber man muss sich erstmal normale Milch anschauen, denn auch die wird ja ein bisschen behandelt. Das heißt, die wird ja pasteurisiert, den Begriff hat ja jeder vielleicht schon mal gehört, bedeutet, für so circa 15, 20, 30 Sekunden wird das Ganze auf etwas mehr als 70 Grad erhöht. Und dadurch hast du schon mal einen riesengroßen Vorteil, weil dadurch ganz viele negative Dinge abgetötet werden. Nur dafür machen wir das ja. Heißt, ich muss es ja trotzdem kühlen, es ist nicht unfassbar lange haltbar, aber ich habe dadurch schon mal ganz gute Nährstoffe immer noch mit drin. Ich habe nicht super viel davon zerstört. Ein bisschen was schon, geht nicht anders. Auch in 30 Sekunden wird schon ein bisschen was zerstört. Deshalb ist das erstmal noch ganz okay. Trinkst du denn normale Milch, Thorsten, oder kaufst du besondere Biomilch oder Haarmilch? Was machst du denn?
Also wir haben Bio-Vollmilch. Tatsächlich im Kühlschrank.
Okay, davon der Vorteil, das ist glaube ich ganz wichtig zu verstehen, eigentlich kaufst du dir erstmal ein gesünderes Tier, so, um es mal ganz banal zu sagen, das heißt das Tier war einfach glücklicher, bedeutet die Kühe bekommen halt einfach mehr Gras, also Futter ohne Pestizide, ohne synthetischen Dünger, haben einen größeren Weideanteil, haben keine vorbeugenden Antibiotika, weil viele Tiere bekommen schon im Vorhinein auf Verdacht Antibiotika. Das heißt, du hast eigentlich letztendlich erstmal ein gesünderes Tier, aber die Nährwerte sind nicht unglaublich unterschiedlich. Man weiß, dass die Biomilch so ein bisschen mehr Omega-3-Fettsäuren hat, etwas höheren Gehalt an diesen Linolsäuren. Also das ist schon ein bisschen besser, hat wahrscheinlich auch ein bisschen weniger Pestizide, aber auch normale Milch ist jetzt nicht wirklich schlecht. Die sind bei ganz vielen Rankings, wenn man sich das anschaut, was Pestizide angeht, extrem gut. Also wir brauchen da keine Angst haben, dass normale Milch jetzt wesentlich schlechter wäre als die Biomilch. Aber ist natürlich gut, wenn ihr das macht. Aber kaufst du dann auch Haarmilch, Thorst, oder bist du da raus?
Nee, da sind wir komplett raus. Also A, schmeckt es uns nicht und das ist so. Ich finde es auch ganz schlimm, wenn du in einen Café gehst, also auch gerade im Sommer in Eiscafé und du bestellst dann irgendwie einen schönen Kaffee oder einen Eiscafé und du schmeckst dann genau, es ist mit Haarmilch, da bin ich raus. Das ist so was, was mir überhaupt nicht schmeckt.
Ja, sehe ich genauso. Ich finde das auch geschmacklich ist gar nicht meins. Aber was halt wichtig ist zu verstehen, es passiert ja auch eine kleine Erhitzung, weil was vorher so 15, 20 Sekunden waren bei normaler Milch, bei so 70 Grad, wird jetzt verdoppelt auf ungefähr 150 Grad, aber nur für 3-4 Sekunden. Also das ist super wenig, was ja eigentlich passiert. Deshalb könnte man ja erstmal denken, ist ja krass, was das für einen Effekt hat, wie lange dadurch Milch haltbar wird, weil du brauchst ja nicht mehr kühlen, also ungeöffnet. Ne, du hast ja gar keinen Kühlschrank mehr nötig, das kann da Monate stehen, aber es gibt einen großen Nachteil, unabhängig vom Geschmack. Durch diese ultra hohe Erhitzung wird leider jegliche Form von Mehreffekt für der Mikrobiom-Möb abgetötet. Das heißt, der Spaß ist weg. So, das muss man leider mal wirklich sagen. Die Vitamine und Co. werden auch so ein bisschen reduziert, aber das, was mir ja immer super wichtig ist, ein gesundes Mikrobiom, das tötest du leider komplett ab. Deshalb bin ich auch gar kein Freund von Haarmilch.
Dann lass uns mal auf die fermentierten Produkte gucken. Also zum Beispiel Joghurt, Kefir, Skier, steht bei uns übrigens auch alles im Kühlschrank, da schon mal vorweg. Was davon ist denn wirklich richtig gut fürs Mikrobiom? Also du sagst ja gerade, es ist total wichtig, dass unser Mikrobiom ja auch trainiert wird. Also wir hatten ja in einer der letzten Folgen auch mal drüber gesprochen, wie wichtig auch so Sachen wie Sauerkraut sind zum Beispiel, ne? Um das Mikrobiom da so ein bisschen zu unterstützen. Aber bleiben wir mal bei den Milchprodukten. Also Skier, Joghurt, Kefir. Was ist wirklich cool fürs Mikrobiom und was ist vielleicht eher so, na, wo du sagst, das ist Marketing. Das wird halt gut verkauft, aber bringt vielleicht doch nicht so viel.
Ja, also Skier ist natürlich gut, ist aber eher für mich ein Eiweißlieferant als unbedingt ein klassisches Probiotika. Finde ich gut, ist natürlich auch ein bisschen mit drin, aber was diese Kulturen da drin angeht, ist das jetzt nicht super viel. Aber finde ich trotzdem, ist ein tolles Lebensmittel, hat jetzt aber für dein Mikrobiom nicht den Rieseneffekt. Dann bei Joghurt ist es natürlich schon so, dass das Ganze lebende Kulturen enthält. Und es enthält aber leider relativ wenig Stämme. Ich finde das trotzdem gut, aber es hat jetzt nicht wirklich diesen Mega-Effekt. Was natürlich toll ist, Thorsten, wenn du so eine Packung kaufst und du hast da vielleicht schon mal drauf geguckt, siehst du ja auch, oh, mit 1 Million lebenden Kulturen oder sowas. Hast du ja bestimmt schon mal gelesen, oder?
Ja, genau.
Ja. So, das ist aber nichts. Man denkt jetzt, boah, 1 Million. Wir reden aber eigentlich von Milliarden. Also das heißt, da müsste einer so viel reinhauen, damit es auch wirklich einen coolen Effekt hat, weil ich das Lebensmittel zusätzlich angereichert habe. Und da müssten Milliarden draufstehen. Weil wir reden hier wirklich von Milliarden Stämmen, die anderen Produkten zugesetzt werden oder die zum Beispiel in so einer Sache wie Kefir entstehen. Also das ist ein Faktor mal 50, 60, was du im Vergleich hast bei einem Joghurt. Also das ist wirklich krass. Und wenn du dir Kefir anschaust, das hat ungefähr 30 verschiedene Bakterien, Hefestämme, ist mega stark probiotisch. Das ist ein Gamechanger. Also Kefir ist wirklich der Knaller. Darauf sollte jeder mal zurückgreifen. Nicht jeder mag diesen säuerlichen Geschmack. Ist super cool. Joghurt finde ich auch nicht schlecht, ist aber leider oft wirklich Marketing-Gag, weil diese Kulturen, die sie da reinpanschen, also das ist leider viel zu wenig, dass das einen coolen Effekt hat. So viel Joghurt kannst du gar nicht essen.
Ich erinnere mich gerade an eine Situation, wo ich sage, also da hat mir die Milch besonders gut geschmeckt. Das ist schon ja so 2-3 Jahre her. Da bin ich mal in den Bayerischen Alpen gewandert, rund um den Watzmann, war super schönes Wetter. Und ja, das war so eine 4-5 Stunden Tour und auf dem Rückweg ins Tal bin ich an einer kleinen Alm vorbeigekommen. Ich hörte dann schon so die Kuhglocken und die hatten draußen so eine kleine Terrasse, da saßen die Leute schon und dann stand da auch so ein Schild, hier frische Milch direkt, ne, von der Kuh und da gab es eine Wurstplatte, eine Käseplatte, konntest du dazu essen, aber ich hatte in erster Linie Durst und habe gedacht, Mensch, das ist doch, fühlt sich so ein bisschen wie Heidi und Co. und habe mich da hingesetzt und habe dann wirklich so ein frisches, kaltes Glas, ja, richtig coole, frisch gezapfte Milch, also Rohmilch ja im Grunde bekommen und fand das mega lecker in dem Moment. Ich habe die war vom Geschmack auch ganz anders natürlich als die, die man so aus dem Supermarkt kennt, aber auch da liest man ja oft so, ja, mag ja sein, mag gesund sein, aber da besteht ein Risiko durch Keime. Also das Thema Rohmilch, wie schätzt du das ein? Also ich hatte da nicht das Gefühl, im Gegenteil, ich habe mich sehr gut gefühlt. Ich hatte keine Probleme danach. Ich fand das mega lecker. Es war wirklich einer der besten Milchtöpfe. Das war so 0,5, die ich jemals getrunken habe.
Ja, ich weiß, es gibt auf Instagram da auch wirklich, es gibt so eine Rohmilch-Gang, Thorsten. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast.
Nee, also, habe ich nicht, aber auf Instagram gibt es ja so ziemlich alles.
Genau, also wirklich, da habe ich schon alles zu gesehen, die sagen, nein, das geht nur so oder du darfst das nicht trinken oder du musst das trinken, weil alles andere ist schlecht. Ganz ehrlich, Rohmilch bitte nicht. Ich weiß, das ist total die romantische Situation, wenn du dir da vorstellst, wie Heidi auf der Alm zu sitzen und dann schlürfst du da dein Glas Rohmilch. Aber bitte nicht. Du hast da einfach Risiken wie Listerien, Campylobacter, EHEC. Also das muss jetzt euch nicht allen unbedingt was sagen. Aber du hast definitiv keinen Vorteil gegenüber pasteurisierter Milch. Weil diese 15, 20 Sekunden mit einer kleinen Temperatur, natürlich sorgen die dafür, dass ein paar Vitamine ein bisschen absterben, aber vielleicht 10-12%. Aber du hast noch 90% sozusagen von der klassischen Rohmilch, was ich durch eine leichte Pasteurisierung habe, aber diese schlimmen Sachen sind alle weg. Und deshalb, wenn du gesunder Mann bist, alles gut, gar kein Problem, aber zum Beispiel Schwangere, Kinder, Senioren, bitte konsequent meiden. Also die sollten bitte so etwas nicht machen. Es sind diese Fälle super wenig in Deutschland, aber wenn man sich von dieser romantischen Vorstellung löst, daran stirbt wahrscheinlich keiner, also zumindest für viele ist es kein Problem, wenn ich gesund bin, aber sollte man bitte unbedingt meiden, weil der Mehrwert ist nicht da, außer der romantischen Vorstellung.
Es war echt lecker in meinem Fall. Nur weiß ich natürlich nicht, ob die jetzt diesen Becher da direkt unter das Euter gehalten haben oder ob das natürlich auch schon in gewisser Weise behandelt war. Aber wie gesagt, ich habe zum Glück nichts Negatives bemerken können nach meinem kleinen romantischen Almerlebnis da. So, jetzt kommen wir aber mal zu einem unterschätzten Risikofaktor, der im Zusammenhang mit Milch oder Milchprodukten immer wieder auftaucht. IGF-1 heißt da das in Anführungszeichen böse Wort. Es ist ein Wachstumsfaktor, der ja in Zusammenhang mit Krebsrisiken diskutiert wird. Also wie relevant ist dieses Thema tatsächlich, wenn man regelmäßig Milchprodukte zu sich nimmt?
Ja, Thorsten, hast du von diesem Begriff überhaupt schon vorher mal was gehört, bevor wir uns diesen Podcast beschäftigt haben? IGF-1.
Der ist, ja, also ich habe jetzt IGF, ich habe es mal deutsch gesagt, genau. Ich habe das mal so am Rande mal so aufgeschnappt. Ich habe mich aber ehrlich gesagt nie näher damit beschäftigt. Es ist jetzt auch nicht so, dass ich jeden Tag 5 Liter Milch trinke. Also nur als wir dann in Vorbereitung auf diesen Podcast drüber gesprochen hatten und du meinst, das ist ein Ding, das muss auf jeden Fall rein in diese Folge, bin ich natürlich sehr neugierig geworden.
Ja, weil ich glaube nämlich, und das wird das sein, was du gehört hast, vielleicht im Fitnessstudio, weil das eigentlich der Faktor ist, über den die meisten Leute sprechen, dieses IGF-1. Weil die Milch, hatten wir ja gerade eben besprochen, bei einer normalen Biomilch, wenn die pasteurisiert wurde, hast du eigentlich keine negativen klassischen Substanzen mehr drin. Aber IGF-1 ist ein riesengroßes Thema. Was ist das überhaupt? Das muss man sich erstmal vorab fragen, sonst wird man ja hier komplett verwirrt mit komischen Begriffen. Also, IGF-1, übersetzt ist das ein insulinähnlicher Wachstumsfaktor. Du hast es ja gerade eben schon mit reingebracht, das Thema. Wofür ist das überhaupt da? Erstmal ist das ein super positiver Effekt. Denn, was macht das Ganze? Das hilft eigentlich deinem Körper zu wachsen. Das heißt, besonders Muskeln, Knochen, Gewebezellen unterstützt die Regeneration, den Zellaufbau, arbeitet eng mit dem Wachstumshormon zusammen. Also, das ist schon wichtig, dass unser Körper gesund und fit bleibt. Spielt nämlich eine ganz wichtige Rolle, auch zum Beispiel bei der Heilung von Verletzungen. Generell auch wichtig für das Wachstum von Kindern. Also, ich brauche das unbedingt. Das ist jetzt erstmal nicht negativ. Weil bestes Beispiel, wann wird es am meisten produziert? Wenn ich entspannt bin, nämlich im Schlaf. Also das heißt, unser Körper will uns eigentlich etwas Gutes tun, indem er es produziert. Was jetzt aber wichtig ist, und das ist ganz entscheidend zu wissen, wann wird das Ganze problematisch? Um euch vielleicht mal so ein Beispiel zu geben. Stellt euch mal vor, ihr habt jetzt so eine Firma. Wir nehmen mal so eine Baufirma. So, das kann man sich mal so vorstellen. Ich mache gerne Vergleiche mit dem Bauen, einfach weil es mit dem Körper auch oft was mit den Bauprozessen zu tun hat. Und IGF-1 wäre jetzt der Chef. Und der Chef in eurer Firma sagt, so, wir bauen, wir müssen wachsen, die Firma muss größer werden. Also aufbauen, reparieren, wachsen, der schreit den ganzen Tag nur los, los, los. Das heißt, den ganzen Tag wird ja nur gearbeitet. Und der hat ganz viele Mitarbeiter und ein Mitarbeiter davon ist der zum Beispiel jetzt die Milch. Und die Milch sagt, boah, das ist genau mein Chef, das ist genau mein Kumpel, ich nehme jetzt ganz viel Milch zu mir. Ich habe richtig Bock, hier zu arbeiten in dieser Firma. So kann man sich das erstmal vorstellen. Das heißt, der Chef schreit die ganze Zeit los, jetzt wird gearbeitet. Das heißt, 24/7 musst du jetzt schuften in deiner Firma. Was passiert dann? Jetzt fängt natürlich der Körper an, super viel zu arbeiten. Heißt, ganz viele Zellen werden ganz neu geteilt, ganz viele Strukturen werden übermäßig aufgebaut, Reparatursignale werden übertrieben. Ich habe einfach ganz viele Baustellen gleichzeitig. Und jetzt kommt halt die Milch ins Spiel. Was macht diese Milch? Die hat ganz viele bioaktive Peptide, wie das heißt, ganz viele insulinogene Stoffe. Ich will es nicht zu kompliziert machen, aber Wachstumsfaktoren werden stimuliert. Das heißt, die pushen diesen Chef noch dabei und sagen, hey, genau so machen wir jetzt weiter, mein Freund. So. Und das ist eigentlich das Problem, dass dieses IGF-1 eben durch diese Milch sehr stark unterstützt wird. Und man sagt so ungefähr durch Studien, dass das so 10-20% unseren IGF-1 nach oben treiben kann. Und wenn du jetzt zum Beispiel entartete Zellen in deinem Körper hast, Thorsten, und wir sprechen jetzt von Krebs oder ähnlichen Geschichten, spricht man halt dem ganz oft dann negative Effekte zu, wenn ich den zu sehr nach oben pushe. Ich hoffe, das war so ein bisschen verständlich, was ich meinte.
Absolut. Was auch eine Frage ist, die, glaube ich, jetzt viele noch unter den Nägeln brennt, wie viel ist zu viel? Also gibt es so Grenzen, ab denen denn Milch und Käse, da kommen wir gleich noch genauer zu zum Käse, aber vielleicht jetzt bleiben wir erstmal bei der Milch, um nicht zu verwirren. Also ab denen Milch gesundheitlich wirklich zu einem Problem werden kann. Also sei es nun für das Gewicht oder eben auch für diese von dir beschriebenen Entzündungen im Körper.
Ja, zwei Sachen sind mir dabei super wichtig zu erwähnen. Erstmal, was ist vollkommen okay? Ganz ehrlich, wenn du jeden Tag ein Glas Milch trinkst, brauchst du keine Gedanken machen. Ne, wir reden jetzt so von dem Glas Milch, 200 ml, 300 ml. Das ist nicht wirklich wild. Man weiß, bei höheren Portionen hast du ja auch generell für andere Sachen ein Problem. Also, dass nicht nur IGF-1 ansteigt, sondern auch das Risiko für Akne erhöht sich. Mögliche Entzündungsmarker können steigen bei empfindlichen Personen. Also deshalb in normalen Mengen, ganz ehrlich, finde ich das unproblematisch. Aber, und das ist jetzt der ganz entscheidende Punkt für die Leute da draußen, die sich darüber Gedanken machen. Gefährlich wird es, wenn ich zum Beispiel ein genetisches Krebsrisiko habe, also wenn ich eine gewisse genetische Disposition dafür habe, wenn ich generell einen extrem hohen Milchkonsum habe über viele Milchprodukte, wenn ich zum Beispiel auch eine Kombination habe mit chronischen Entzündungen, mit Fettleibigkeit und wenn ich einfach dauerhaft überkalorisch bin, weil dann halt auch IGF-1 unterstützt wird. Und das ist mir super wichtig. Das heißt, wenn ich viele Risikofaktoren trage, dann würde ich auch sagen, okay, vielleicht muss ich mir über meinen Milchkonsum Gedanken machen. Wenn ich aber gesund bin, ich keine genetische Probleme habe, wenn ich keine riesen Entzündungsmarke habe, dann will ich denjenigen auch nicht sein eines Glas Milch am Tag wegnehmen. Das ist ein super schwieriges Thema, da begibt man sich auch echt auf ein Glatteis. Deshalb kann ich auch verstehen, wenn der Trainer, mit dem du gequatscht hast, der bezüglich Bedenken hat. Aber da muss man das wirklich von Fall zu Fall, von Person zu Person unterscheiden. Milch ist nicht mehr so unbedenklich, wie es früher mal der Fall war. Aber dein eines Glas Milch, Thorsten, will ich dir nicht wegnehmen.
Dann knöpfen wir uns jetzt mal den Käse vor. Also ich muss sagen, ich liebe Käse. Liegt natürlich auch an meinen niederländischen Wurzeln. Das ganz klar, aber grundsätzlich habe ich immer schon sehr gerne Käse gegessen. Und auch da gibt es ja tausende Varianten inzwischen, die man da futtern kann. Aber in der Kritik steht ja immer mal wieder der Rohmilchkäse. Wir haben gerade schon über die Rohmilch ja gesprochen und diese Risiken. Jetzt ist Käse natürlich nochmal eine etwas andere Verarbeitung des ganzen Spaßes. Was würdest du sagen? Also Genuss oder doch Gesundheitsrisiko und wenn ja, für wen?
Ja, also Rohmilchkäse ist ja genau der Prozess, den wir eigentlich nur noch fortsetzen. Das heißt, wir haben halt Käse aus nicht erhitzter Milch. Dadurch hast du natürlich mehr natürliche Bakterien, Enzyme, Aromen enthalten. Deshalb kann ich natürlich verstehen, dass viele sagen, oh, das ist so ein toller, intensiver Geschmack durch einfach diese vielen Mikroorganismen, die darin arbeiten, komplexere Reifung. Das kann ich alles total verstehen. Was halt wichtig zu wissen ist, gerade diese weichen Rohmilchkäse, also Brie, Camembert, da muss man sich Gedanken machen, weil die natürlich einen sehr hohen Wassergehalt haben und sind natürlich deshalb automatisch ideale Wachstumsbedingungen für Keime. Gerade so Listerien, Kolibakterien, Salmonellen. Und so bei hartem Rohmilchkäse, Parmesan ist so ein klassisches Beispiel, hast du viel weniger Probleme, weil die haben eine lange Reifung, auch mit Salz, haben sehr geringe Feuchtigkeit. Also da können so diese pathogenen Keime nicht wirklich gut überleben.
Okay, und wer sollte da jetzt besonders aufpassen? Also welche Personengruppen kann man das so festlegen?
Ja, eigentlich die typischen Klassiker, wie immer Schwangere, dann immunschwache Leute, ältere Personen, Säuglinge, Kleinkinder. Also gerade bei Weichkäse sollte man da meiden. Hartkäse ist ja meistens unproblematisch, aber wir haben ja extra dafür auch gewisse Vorschriften und alle Damen, die da auch vielleicht schon mal schwanger waren, kriegen ja auch oft dann solche Sachen mit an die Hand, was sie nicht essen dürfen und darauf würde ich dann schon achten. Das sollte man ja auf jeden Fall beachten.
Mhm. Also ich bin ja eher so der Freund von diesem Scheibenkäse oder diesen frischen Gouda, finde ich super. Den gibt es ja in diesen kleinen, runden Packungen oder in diesen Leibern, sagt man ja, die man so selber mit dem Käsehobel abschneiden kann, finde ich super. Aber es gibt ja auch Leute, die stehen total auf diese weiche Pampe, auf Schmelzkäse, ja, also in diesen dreieckigen Verpackungen oder was auch immer. Also der wirklich so ganz weich aufs Brot geschmiert wird. Oder natürlich Analogkäse gibt es ja auch noch, oft auf der Pizza drauf. Wie muss man das einordnen? Also gerade so unter dem Titel unserer heutigen Folge, wie gesund sind diese tierischen Lebensmittel überhaupt? Weil da scheinen ja auch viele, viele Zusatzstoffe drin zu sein.
Ja, das ordnest du nämlich in gar nichts ein. Das lässt du einfach liegen in jedem Supermarkt. Das ist wirklich einer meiner Endgegner, weil du hast ja ganz oft extrem viele Phosphate drin, die auch die Niere belasten, ganz viele Emulgatoren, ist wirklich nicht gut für unsere Darmbarriere, super viele Zusatzstoffe, also diese ganzen, zum Beispiel diese fertigen Burgerscheiben, die man so kaufen kann, diese Schmelzkäse-Ecken, die du gerade meintest, oder diesen Pizzamix oder was auch immer, wie man sowas nennen möchte, ist ganz oft als so Palmöl und Stärke zusammengeklatscht, also super viele Zusatzstoffe, ganz hohe Phosphate, wenig Protein, also ganz ehrlich, davon ist nichts gut. Einfach alles liegen lassen. Bitte nichts davon nehmen.
Okay, ist angekommen. Aber auch da gibt es ja beim Käse so laktosefreie Varianten. Ja, also wie die laktosefreie Milch haben wir das beim Käse natürlich auch. Ist das übertrieben oder sinnvoll?
Ja, wenn du es unbedingt gerne essen möchtest, aber ein Problem hast mit Laktose, gerne, weil das Produkt wird kaum verändert. Also für Menschen ohne Laktoseproblem überflüssig, hast du keinen Vorteil von. Der Nährwert ist auch nicht identisch, ist jetzt deshalb nicht gesünder als normales Produkt. Aber hey, wenn du darauf einfach Lust hast, aber Probleme hast damit, grundsätzlich kannst du da gerne eine reduzierte Variante oder laktosefreie Variante nehmen, spricht gar nichts gegen, ist das Produkt meistens immer noch relativ ähnlich dem Ausgangsprodukt.
Dann nehmen wir uns jetzt mal die Eier vor. Also ich weiß nicht, wie es bei euch so ist. Also ich habe am Wochenende meistens das Frühstücksei auf dem Tisch stehen. Oder was ich sehr, sehr gerne mag, ich hau mir mal so zwei Eier in die Pfanne und mache mir ja mit ein paar Würfelchen Speck dran mal so ein richtig deftiges, leckeres, schmackhaftes Rührei oder Omelett. Finde ich total lecker, aber eben nur am Wochenende. So unter der Woche esse ich keine Eier. Wird auch viel diskutiert. Ich weiß, die einen sagen, oh, du kannst ruhig jeden Tag ein Ei essen, macht überhaupt nichts aus. Die anderen sagen, nö, also bei mir auch lieber nur am Wochenende. Die einen hypen das als Superfood, die anderen sagen, boah, Cholesterinbombe, gefährlich. Lass uns doch mal die Eier im Gesundheitscheck hier betrachten. Wie ordnest du das ein? Wie gesund sind unsere Eier heutzutage noch?
Thorsten, machst du das denn aus Absicht, also aus gesundheitlichen Aspekten, dass du extra sagst, nur am Wochenende? Also verkneifst du es dir unter der Woche oder einfach nur aus Bequemlichkeit, Zeitgründen?
Es sind die Bequemlichkeitsgründe, definitiv, ja. Also ich habe morgens keine Zeit mehr, dann ein Ei zu kochen oder will mir die Zeit nicht nehmen, vielleicht besser gesagt, oder das Omelett zu machen. Momentan stehe ich eher so auf die Omelett-Variante als auf das normal gekochte Ei. Ich finde es irgendwie, ja, das ist irgendwie ganz cool. Also Hintergrund muss ich sagen, ist auch, und das habe ich aus unserem Podcast auch gelernt, weil wir ja mal drüber gesprochen hatten, wie man auch so dem Blutzuckerspiegel was Gutes tun kann. Also wenn ich mir so ein klassisches Rührei oder ein Omelett mache, ist es auch das, was ich zuerst esse. Also ich esse zuerst die Proteine und dann kommt alles Weitere. Das ist ja diese empfohlene Reihenfolge einfach auch beim Essen, dass der Blutzuckerspiegel eben langsam und nicht so steil ansteigt. Das war eine sehr spannende Folge, zu der wir auch mal viele Nachfragen bekommen hatten. Und das hat sich so ein bisschen ja bei mir auch im Hinterkopf abgelegt. Also da denke ich immer, na, das ist fürs Wochenende eine gute Variante, habe ich so beibehalten. Also es ist mittlerweile Gewohnheit.
Okay, sehr gut. Weil wenn man sich daran ja nochmal hochzieht gedanklich, was ja die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfohlen hat. Also wenn ihr uns in den letzten Wochen ein paar Mal gelauscht habt, da hatten wir das Thema ja schon mal. Die sagen ja wirklich ein Ei pro Woche. Und da muss man denken, ach du meine Güte, das muss ich mir jetzt aber ganz genau einteilen, an welchem Tag ich das gerne verzehren möchte. Aber an sich ist ja Ei erstmal ein super hochwertiges Lebensmittel. Also ob du nun ans Eiweiß denkst als erstes, Lutein, Zeaxanthin, B12, Cholin, also sind ja super wichtige Dinge drin. Und eine Sache ist mir erstmal extrem wichtig zu erklären, nämlich das Thema Cholesterin. Weil 80% unseres Cholesterins in unserem Körper bilden wir selber und nur ca. 20% kommen durch die Nahrung. Und deshalb, ganz wichtiger Aspekt, wer muss aufpassen? Eigentlich nur Menschen, die zum Beispiel Diabetes Typ 2 haben, für die kann das ein bisschen nachteilig sein. Und wenn du Probleme hast bezüglich Cholesterin, familiär bedingt, dann sollte man das Ganze vielleicht ein bisschen reduzieren. Ansonsten weiß man aber, und ich habe mir viele Studien angeschaut, ich habe mir eine Meta-Analyse angeschaut, weißt du ja, Thorsten, die fassen viele Sachen zusammen und die haben sich 1,7 Millionen Menschen angeschaut in 33 Kohortenstudien. Also das ist eine unglaubliche Menge, wenn das keine Aussagekraft hat. Man hat gesehen, es besteht kein erhöhtes Herz-Kreislauf-Risiko bei einem Ei am Tag. Also wirklich, kannst du komplett vergessen, diese DGE-Regel. Snack gerne jeden Tag dein Ei, außer du hast eine familiäre Vorbedingung oder eine Form von Diabetes Typ 2. Ansonsten bitte weitermachen.
Jetzt stellt sich im Supermarkt ganz oft die Frage, wenn man vor diesen Regalen oder Kisten mit Eiern steht, welches nehme ich denn jetzt? Welche Güteklasse nehme ich? Bio, nehme ich konventionell? Ist natürlich auch, muss man ganz klar sagen, in der heutigen Zeit oft eine Frage des Preises. Vieles ist extrem teuer geworden. Aber jetzt mal so rein auf die Nährstoffqualität geguckt. Also haben Bio-Eier tatsächlich auch eine bessere Nährstoffqualität oder geht es da wirklich eher um das Tierwohl und die Schadstoffbelastung?
Die haben auch eine etwas bessere Nährstoffqualität. Das heißt, die haben zum Beispiel auch, wie wir es vorhin ja schon mal kurz besprochen hatten bei der Milch, ein etwas besseres Fettsäureprofil, also die enthalten wirklich mehr Omega-3, haben oft weniger Rückstände, jetzt bezüglich Dioxine, Antibiotika. Und dann natürlich, Thorsten, klar, das Tierwohl. Ne? Wenn man auch sagt, hey, das ist mir auch wichtig, ich denke auch an andere Aspekte, ist das natürlich noch ein zusätzlicher Aspekt, der ganz wichtig ist, je nachdem, dem einen mehr, dem anderen weniger. Deshalb, ja, du tust auch deinem Körper etwas Gutes und nicht nur dem Tier etwas Gutes, wenn du auf Bio-Produkte zurückgreifst.
Das ist doch gut zu wissen. Wie gesund sind unsere tierischen Lebensmittel noch? Dieser Frage gehen wir in einer Doppelfolge nach hier im Podcast. Wir haben uns jetzt schon mal um die Milchprodukte gekümmert, um den Käse und die Eier. Das heißt, der Fisch, das Fleisch, vor allen Dingen auch das rote Fleisch und die Wurst stehen auch bei uns auf dem Programm. Und natürlich das große Thema Geflügel, das werden wir nächste Woche behandeln. Aber jetzt gibt es erstmal wie gewohnt unsere 5 Tipps für deine Gesundheit, wo du drauf achten solltest, um ja wirklich zum richtigen und gesunden tierischen Lebensmittel zu greifen.
Thorsten fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness. Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag.
Tipp Nummer 1, Thema Milch. Was mir dabei wichtig ist, einfach nur mitzugeben, ein Glas pro Tag ist wirklich vollkommen okay. Habe ich keine Vorerkrankung oder muss ich mir Gedanken machen bezüglich Krebserkrankung oder ähnlichem, kann ich mit einem Glas am Tag vollkommen entspannt leben. Tipp Nummer 2, Eier. Auch dort, eins am Tag ist vollkommen okay, wenn ihr nicht bezüglich familiärer Vorbelastung, was Cholesterin oder Diabetes Typ 2 angeht, irgendwelche Vorbelastungen habt in der Familie, der ihr euch bewusst seid oder euch der Arzt da keine Einschränkung gegeben hat, gar kein Problem, ein Ei am Tag könnt ihr sehr gerne essen. Tipp Nummer 3, Rohmilchprodukte. Schwieriges Thema. Bitte nur wirklich, wenn du komplett gesund bist und das gerne mal probieren möchtest, aber für schwangere Kinder, ältere Personen, bitte unbedingt die Finger davon lassen, egal wie du jetzt daran denkst, wie romantisch das auch sein mag, auf der Alm bei Heidi ein Glas Milch zu trinken. Tipp Nummer 4. Alle Formen von Schmelzkäse, Analogkäse oder ähnlichem bitte minimieren. Oft sind das wirklich nur gepanschte Industrieprodukte aus Palmöl mit Stärke oder ähnlichem versetzt. Deshalb bitte Finger davon, wenn dann auf Naturprodukte zurückgreifen. Und als letzter Tipp, Bioprodukte. Denn man hat festgestellt, dass sowohl, ob es nun die Milch ist, ob es die Eier sind, generell Bioprodukte den Vorteil haben, dass sie weniger Rückstände haben, aber parallel auch bessere Fettsäureprofile. Deshalb gerne auf Bioprodukte zurückgreifen. Ihr tut nicht nur dem Tier etwas Gutes, sondern eurem Körper zusätzlich.
Ja, und jetzt guckt ihr vielleicht gleich mal in den Kühlschrank rein bei euch und dann schaut ihr mal, was steht da so an Fisch beispielsweise drin. Wie viel Fleisch esst ihr so in der Woche? Vor allen Dingen ist auch rotes Fleisch dabei, wie zum Beispiel das Steak oder vielleicht die feuerrote Salami, die Alex so hasst. Kann natürlich auch sein. Denn auch darum geht es ja nächste Woche. Denn da sind ja doch viele Dinge, ja, die, glaube ich, eher, ich sag's mal, leichtfertig gekauft werden, ohne zu wissen, was steckt eigentlich dahinter. Und wir wollen natürlich auch darüber sprechen, ob das Hühnchen wirklich die beste Alternative zum roten Fleisch ist. Also es bleibt spannend und zwischendurch könnt ihr auch gerne bei Instagram mal vorbeischauen, Podcast Gesund gefragt, und euch dort unseren Faktencheck angucken. Das sind nochmal so kleine, ja, Lifehacks to go sozusagen, wo wir einmal pro Woche auch immer noch wertvolles Wissen mit euch teilen. Aber jetzt erstmal bis zur nächsten Folge. Bleibt schön gesund. Wir freuen uns auf euch.
Das war Gesund gefragt. Der Experten-Talk mit Thorsten Slegers und Alexander Nicolai. Wenn es dir gefallen hat, abonniere gerne unseren Podcast und verpasse keine neue Folge mehr.